Die Predigt ist heute über Psalm 103 und ich habe den Psalm betitelt mit, oder die Predigt betitelt mit Gott heilt alle meine Gebrechen. Schauen wir, ob das wahr ist und was damit gemeint ist. Vers 1. Ich bitte euch vor Gottes Wort aufzustehen. Ich lese nur den ersten Vers und dann dürft ihr euch widersetzen. Die anderen kommen später. Von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Amen. Bitte setzt euch. Also zur Predigt und muss ich das sagen, das ist der König, der hier in diesem Psalm einen Befehl erteilt. Und er erteilt noch mehrere Befehle. Er ist ein absolut herrschender König. Und wenn er etwas sagt oder befiehlt, muss das umgesetzt werden. Ist einfach so. Da er Prophet Gottes war, gelten sie Gottes Volk allerdings auch noch heute. Er ist seit 3000 Jahren tot, aber da er eben ein Prophet war, gilt das heute noch. Der Befehl des Königs und Propheten geht hier im Psalm an erster Stelle an sich selbst. Er befiehlt sich das selbst. Er befiehlt sich, Gott zu loben, und er weiß, was er ihm zu verdanken hat. Aber es ist halt so, wie das Leben so spielt, und wenn der Stress gewaltig ist oder auch nicht, man vergisst das dann halt leicht. Und darum befiehlt er sich das. Und er begründet es auch. Und er hat drei Punkte zur Begründung für das Lob Gottes, warum er das tun soll. Erstens das Lob für die Krönung, zweitens Lob für die Regeneration und drittens Lob für den Bund. Erster Punkt, Lob für die Krönung. Im zweiten Vers sagt er, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, was heißt das? Was hat Gott ihm denn Gutes getan? Ja, wir wissen, er war ein junger, armer Hirte und ist jetzt König und Prophet. Beides hat er nicht selbst errungen, beides hat ihm Gott geschenkt. Ja, König und Prophet, das ist schon was. Schauen wir uns an. Ja, haben wir es eigentlich verdient, dass er uns zu Kindern Gottes gemacht hat? Nein, haben wir nicht verdient. Ich habe es vorhin gesagt, in der Reinigung, es ist keiner da, der etwas Gutes tut, ohne dabei zu sündigen, wie der Prediger sagt. Ja, wir haben es nicht verdient. Aber, und noch etwas, der Herr Jesus Christus hat uns zu Königen und Priestern gemacht für den Vater im Himmel. Das steht in Offenbarung 1,6 und das ist noch nicht Zukunft. Das ist gegenwärtig. Ja, und worüber herrschen wir denn? Naja, über die Sünde. Wir wollen sie nicht tun. Und wie priestern wir? Ja, durch unser Gotteslob, das er hier eben gebietet. Also unser Herrschen unser Herrschen ist etwas weniger mühsam, als es für König David damals war. Denn er hatte nicht so viel von Gott wie wir. Und er hatte viel mehr Stress, viel mehr Aufgaben und nicht so viel Gotteserkenntnis, wie wir das heute haben. Und mit unserem Herrschen über die Sünde und damit auch über uns selbst, über unsere Zunge, auch über die Natur und die Widrigkeiten. Ja, das ist jetzt nicht perfekt. Das wird erst dann perfekt, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt und es keine Widrigkeiten mehr gibt, weder in der Natur, noch bei anderen Menschen, noch in mir selbst. Dann ist es perfekt. Also, König David hat als König und Prophet nicht immer über die Sünde geherrscht. Das sehen wir an seinem Lebenslauf. Aber zu der Güte, die der Herr ihm erwiesen hat, gehört eben, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Das ist das Gute, das Gott ihm gegeben hat. Und das ist dasselbe, was er uns an für sich auch gibt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1,9. Das größte Gute, das wir von ihm bekommen können, ist die Vergebung der Sünden. Warum? Ja, weil sie von Gott trennt und uns krank macht und kaputt macht. Man sieht es zwar nicht gleich, aber es ist so. Sünde macht krank, bringt den Tod letztendlich. Und auch schon jetzt im Leben, da gibt es solche völlig unhübschen Auswirkungen. Das sind psychosomatische Leiden. Das ist etwas in der Medizin, das nie ganz erforscht werden kann. Ist die Seele krank, kränkelt auch der Körper, kriegt seine Ticks und hat seine Mühen. Ja. Und David wusste das. Er sagt im Psalm 32, glückselig, dessen Übertretung vergeben ist, dessen Sünde zugedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem der Herr keine Schuld anrechnet, in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Also er hat diese Phasen auch gehabt. Er hat es einfach nicht. Da ist er auf seiner Sünde gesessen. Er hat sie nicht bekannt. Und es ging ihm schlecht. Verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Es ging ihm nicht gut. Die Seele, die Psyche des Menschen ist lebenslang ein Problem. Und sie braucht auch lebenslang den Heiland. Ist nicht so, dass wir, jetzt ist unsere Psyche okay, jetzt ist sie geheilt worden und gut, jetzt ist sie ganz heil. Nein, ist sie nicht. Wir brauchen lebenslang diesen Heiland für unsere Psyche. Er erlöst dein Leben vom Verderben. Er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist Gegenwart. Das muss er tun. Das Wort Verderben kommt zum ersten Mal in Genesis 6 vor, wo Gott feststellt, dass der Mensch verdorben ist. Und dann die Sintflut. Ja, und es kommt auch danach noch vor. Der Mensch bleibt verdorben. Und wir sind es immer noch. Verdorben von innen heraus, vom Herzen heraus. Es ist vergleichbar mit einem Apfel. Schön, aber da steckt der Wurm drin. Den Apfel genießt man nicht. Den schmeißt man auf den Abfall. Und jetzt ist die schlimme Frage, stimmst du zu, wenn Gott sagt, dass der Wurm in dir steckt? Ja, bei anderen, ja, okay. Bei dir selbst? Bist du verdorben? Aus Gottes Augen, ja. Und wenn du das dazu stimmst, dann heißt das, du kommst in den Abfall. Auch wenn du nicht zustimmst, heißt das, du kommst in den Abfall, denn der Bibel an für sich Hölle heißt. Aber es gibt etwas Gutes. Der dich vom Verderben erlöst, bedeutet, dass dein Erlöser durch und in die Hölle gegangen ist, um dich von der Sünde zu erlösen und die dich unweigerlich eben in die Hölle bringt. Da ist dein Erlöser schon hineingegangen und durchgegangen. Er musste vollkommen über die Sünde herrschen, durfte keine haben, sonst hätte er nicht Erlöser sein können. Einfach das. Er durfte keine haben. Er musste deine Sünden auf sich nehmen, sonst wärst du nicht von ihnen erlöst. Wenn du jetzt noch mutwillig sündigst, heißt das, dass der Wurm dich regiert, oder? Wenn dir die Sünde, die Psyche, der Wurm in dir einen Fuß stellt, so dass du fällst, weil du zu schwach bist, ihr zu widerstehen oder dir etwas Böses rausrutscht, bist du auf die Krönung mit Gnade und Barmherzigkeit angewiesen. Es ist hier ein Unterschied. Mutwillig sündigen, da gibt's keine Krönung. Da ist der Wurm drin. Aber bei all den Fehlern, die wir machen und bei den Schwächen, die wir haben, und den inneren Bosheiten, die auch noch da sind. Wir wollen's nicht. Und wir haben hier den Herrn Jesus Christus als den Hohepriester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Und der Hebräerbrief sagt, so lasst uns freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also mit unseren Sünden zu ihm hin, freimütig. Er kennt uns ja, er weiß ja, wie wir sind. Freimütig zu ihm hin, damit wir Hilfe bekommen. So, und nur so krönt er unser wurmstichiges Leben mit Gnade und Barmherzigkeit. Durch Jesus Christus werden wir Könige und Priester, die seine Gnade und Barmherzigkeit wie David lebenslang nötig haben. Also, bist du wurmstichig? Ja, bist du. Hast du den Erlöser? Dann gib ihm deine Sünde und lass dich statt vom Wurm von ihm regieren und lob ihn dafür. Ich komme zum zweiten Punkt, Lob für die Regeneration, und ich lese ab Vers 5. Der dich mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seinem Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zurechten, nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Also es geht schon wieder um Sünde. Aber hier ist es noch einmal anders gesehen. Hier ist es noch bestärkt. Der dich mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Wörtlich heißt es hier, der deinen Schmuck mit Gutem sättigt. Und Hesekiel nennt in Kapitel 16 Israel, als es noch auf Gott hörte und ihm folgte, da nannte es, das ist dein Schmuck. Du hörst auf Gott und das ist dein Schmuck. Und dasselbe Wort ist hier wiederverwendet im Psalm 103. Also Israels Schmuck und schönste Blüte ist, dass sie auf Gott gehört haben. Sie sind herangewachsen zu ihm. Und jetzt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Also die Adler, die Könige der Lüfte, die mausern sich. Das ist bewusst so. Sie rupfen sich ihre Federn aus, damit sie neue bekommen. Also, und das tun sie, damit sie auch besser fliegen können und damit sie eben neue Federn kriegen. Und die Könige und Priester des Herrn müssen sich auch mausern, Federn lassen, um schön zu werden, Sünde lassen, um königlich zu werden. Und er tut einem dann gut, wie es in Psalm 23 auch sagt, er erquickt meine Seele. Erquicken heißt im Englischen, he restores my soul. Er restauriert oder regeneriert meine Seele. Und das tut er. Aber wie tut er das? Er tut es so.
Ah.
Er hat in Vers 7 Mose seine Wege wissen lassen. Also Gott hat sich nicht nur offenbart, so dass man ihn kennen und vertrauen kann, vertraut mit ihm werden kann. Er hat fürsorglich auch Gebote gegeben, die das Leben fördern. Dazu das Zelt der Vergebung. Da konnte man Vergebung bekommen zur damaligen Zeit, denn da war Gott. Oder da haben alle Bestandteile dieses Zeltes der Begegnung auf den Herrn Jesus Christus hingewiesen. Das alles musste er tun. Er musste Sündenbock sein. Dazu auch noch Hohepriester, König und Prophet. Das musste er tun und das war da abgebildet damals. Ja, Weg hin, Mose den Weg wissen lassen, hin zum Herrn Jesus Christus, heißt das heute. Und mit ihm, heißt das heute. Und B, regeneriert er die Seele so. Er hat die Kinder Israels seine Wege und Taten wissen lassen. Nicht nur, dass er sie erlöst hat, er hat ihnen auch seine Wege gezeigt, auf denen er sie versorgt. Nicht, dass, ja, jetzt sind wir erlöst, Hauptsache erlöst und so weiter, jetzt können wir tun, was wir wollen. Nein, er hat ihnen gesagt, was sie tun sollen, was ihnen gut tut, was sie unter seinem Schutz bringt und sie unter seinem Schutz sein lässt. Das hat er ihnen gesagt. Und das wird dann in den folgenden Versen, die ich jetzt nicht lese, ja, da geht's wieder um Sünde und Gnade, Sünde. Der Wurm bleibt ständig da, auch auf seinem Weg, seine Gnade und sein Erbarmen, aber ist größer als unsere Stolperer und unsere Fallen, als unser Fall. Und jetzt wird's persönlich, jetzt ab Vers 13 sagt er dann, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Herrn, des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, ist sie nicht mehr da. Und so ist es auch beim Menschen. Aber hier ist es persönlich, hier ist es Vater und Kinder. So ist es. Das sind Familienbande. Und eigentlich, das müssen wir bekennen, hat nur Gottes Sohn diese Familienbande recht gepflegt. Er hat Gott geliebt, ihn in allem geachtet. Also wir sind vielleicht gut in Familienbanden und pflegen sie. Aber das heißt nicht, dass wir so gut waren wie er. Dann auch, als es ganz schlimm wurde, ganz schlimm für ihn wurde, da hat er ihn geachtet. Ja. Sein Vater war nicht barmherzig zu ihm, sondern hat ihn gerichtet. Allerdings nur aus einem Grund, damit er die anderen Kinder nicht richten muss. Dein Sohn Gottes hat durch sein Leben, durch seinen Tod und seine Auferstehung geschafft, dass Gott viele Kinder hat, die ihm nicht auf der Nase herumtanzen. Normale Kinder tanzen ihren Vätern mitunter auf der Nase herum. Das machen sie fast, manche machen das wie zum Sport. Ist so ein schöner Wettkampf für sie. Also Gottes Kinder, auch wenn es in ihnen wurmt, sollen das nicht tun. Sie sollen ihm dankbar sein für den Herrn Jesus Christus, dass er ihn abgeurteilt hat, statt sie selbst. Dass er ihn gerichtet hat, ihn in die Hölle gesandt hat, statt sie. Dafür sollen sie ihm dankbar sein. Und dafür sollen sie ihn auch loben. Ich komme zum dritten Punkt, Lob für den Bund. Das sind die Verse 17 bis 21. Die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die er seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobt den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. So. Gott ist denen, die ihn fürchten, sein Bund bewahren, seine Gebote tun, ewiglich gnädig. Die Familienbande sind hier im Gnadenbund festgelegt. Gott schließt den Bund zur Hilfe und zur Sicherheit. Bindet sich selbst daran, bindet seine Kinder darin ein, in diesen Bund. Und ein offizieller Bund ist wesentlich mehr als eine Beziehung. Ich zeig's euch gleich. Also, ein Mann sagt, er habe eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Gut. Eine Frau sagte, also wirklich, sie habe eine lebendige Beziehung zu Maria, zur Mutter Gottes. Naja. Graf Bobby sagt, er habe eine wunderbare Beziehung zu Gott. Er lasse Gott in Ruhe und Gott lasse ihn in Ruhe. Ja, ein Witz. Aber auch das, was Menschen über eine Beziehung oder ihre Beziehung zu Gott, Jesus, Maria oder sonst wem sich vorstellen, das kann ein Witz sein. Also ich habe eine Beziehung zum Ex-US-Präsidenten Trump. Halt eine etwas distanzierte und kühle. Ich höre aber, was er sagt. Ich folge seinen Worten und seinen Taten. Und trotzdem gehe ich ihn nichts an. Und er geht mich nichts an. Er geht mich eher etwas an. Das heißt, er geht mir auf den Wecker. Ein Bund ist mehr als eine Beziehung. Ein Bund ist eine gesicherte, klare Bindung. Man weiß, was zu tun ist und womit man zu rechnen hat. Und womit man rechnen darf. Im Bund ist alles klar. Da ist nicht, ich habe halt gedacht oder ich habe halt geglaubt und ich war der Meinung oder ich habe nicht gewusst und so weiter. Nein, das ist da nicht drin. Im Bund ist alles klar. Wer was tut. Was Gott tut, was wir tun sollen. Gott hat den Bund geschlossen, der so gut ist wie er selbst. Der erfüllt seinen Teil sicher zu 100%. Und im Psalm 103 hier ist dieser Gnadenbund mit denen geschlossen, oder ist immer mit denen geschlossen, die diesen Bund auch behüten oder bewahren. Das ist dasselbe Wort. Und die darin enthaltenen Gebote auch tun. Alles klar. Moment. Wo ist denn die Gnade in diesem Bund, wenn man da die Gebote denn doch tun soll? Das ist eine gute Frage. Es ist so, habe ich mir natürlich selbst gestellt. Aber ich habe schon gehört, ja, du musst halt die Gebote halten, dann kommst du in den Himmel. Das stimmt sicher nicht. Und dann wurde uns auch vorgeworfen, dass wir gesetzlich wären, wegen den Geboten. Und das stimmt sicher auch nicht. Aber man sagt es halt hier mit euren Geboten. Wie ist das mit dem Bund und den Geboten? Hier sagt er es. Die erlöst sind, denen der Himmel schon zugesprochen ist, die Könige und Priester sind, die wollen die Gebote tun, aus Dankbarkeit, ihm gegenüber, denn sie lieben ihn ja. Sie sind mit ihm verbunden. Sie sind mit ihm verbunden. Und deswegen wollen sie sie tun. Er ist ja der Herr der Gemeinde, der Bräutigam, der Braut, die Braut ist wieder die Gemeinde. Er ist das Haupt seines Leibes. Der Leib ist hier auf der Erde. Das Haupt ist im Himmel. Die sind verbunden und sie wollen diese Gebote tun, um mit ihm verbunden zu bleiben. Aus Dankbarkeit, weil sie ihn lieben. Und natürlich auch, weil es gut für sie ist und weil es gut ist für andere Menschen. Deswegen. Also, ja, so ist es. Sie wollen sie tun, auch wenn sie es nicht ganz schaffen. Ja, sie schaffen es nicht ganz, aber sie wollen es mit all ihrer Kraft. Sie wollen es. Dann geht halt die Kraft aus. Nicht tun, nicht wollen, ist Untreue, Sünde, Bundesbruch, ist dem Wurm gehorchen. Also wie vorhin, wir stolpern und sind schwach, wollen sie aber dankbar tun, eben weil sie gut sind, weil er sie getan hat und wir mit ihm verbunden sind. Jetzt die Frage, bist du offiziell an ihn gebunden, mit ihm verbunden? Dann lob ihn. Auch die Engel und die Erde sind an ihn gebunden. Er hat sie geschaffen und eingesetzt zu ihrem Zweck. Sie sind an ihn gebunden und sie loben ihn. Das ist, was Psalm 103 sagt. Es fängt an mit Lobe den Herrn meine Seele und wird wiederholt. Lobe den Herrn meine Seele. Wofür? Das wird dann erklärt. Und wir sind ihm zu Dank verpflichtet. Schluss. Es gibt gute Gewohnheiten, sich reinigen, Bitte und Danke sagen und so weiter. Das muss man sich allerdings angewöhnen, damit es zur guten Gewohnheit wird. David, König und Prophet Gottes, befiehlt sich und uns, den wurmstichigen Königen und Priestern, nicht zu vergessen, was wir von Gott haben und ihn dafür zu loben. Vergiss nicht, was du von ihm hast. Dreimal täglich ist angebracht und am Tag des Herrn extra ist angebracht. Amen.